Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 145. Ja. Die Inflation, ist sie auf den Höhepunkt? Das wird heute unser Thema sein. Und gibt es viel zu berichten heute.
Ja, wir sprechen über Quartalszahlen, Blackstone, Schuhkartons im Weltall. Wir werden über den Bitcoin sprechen, Ängste an den Börsen und natürlich, wie gehen wir eigentlich mit Inflation um? Diese Folge wird präsentiert von Rockets. Auch hier haben wir investiert. Dazu später mehr. Und wie sagen die Flippers, das aktuelle Lied, ne? Ist ja gerade in den Top-Charts und wir sagen Dankeschön. 12 Monate, ich werde es jetzt nicht singen, 12 Monate Top-Cashback. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir beide werden es ja auch weiterhin aktiv nutzen. Unsere Konsumdividende, damit ist das ganze Thema hier groß geworden. Ein letztes Mal gibt es den Link sowie den Anmeldebonus von 10 Euro in den Shownotes. Und bei 9% Inflation, Marcel, sind 10 Euro doch mal eine richtig große Stange Geld. Was würdest du dir spontan von 10 Euro kaufen?
Ja, viel ist es ja nicht mehr aktuell. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht, aber natürlich als Top
3 Liter Benzin?
Ja, zum Beispiel. Ja, ein bisschen mehr. Aber im Prinzip natürlich schön, wenn man eh kaufen muss, dann ja. Kann man im Prinzip einfach davon auch profitieren und da Prozente als Cashback zurückerhalten. Und wenn das so gelingt, hat man natürlich, sag mal, doch einen kleinen,
super für
kleinen
die Inflationsausgleich. Für die Urlaubszeit. Ich kann es sagen, es gibt da ja auch immer mal so Aktionen. Und ich habe jetzt den Urlaub fast gebucht für Oktober. Wir haben uns jetzt endlich auf ein Hotel einigen können, meine Frau und ich.
Klingt dann im Krieg.
Nee, ja. Es war aber, wir sind die Woche, sind wir von Amsterdam nach Leipzig gefahren. 9 Stunden Autofahrt und am Ende haben wir es auf 2 Hotels eingrenzen können. Und auch in diesen Hotels gibt es dann auch Top-Cashback. Und das Coole ist, ich werde ungefähr Cashback erhalten, so von 50 bis 100 Euro, je nach Aktion. Und das ist schon viel.
Ja.
Das ist eine richtige, richtig coole Konsumdividende. Werde ich natürlich standesgemäß wieder in Aktien investieren. Wie gesagt, Link mit 10 Euro Startguthaben gibt es in den Shownotes. Du warst im Erzgebirge unterwegs und ich habe gehört, da scheint die Sonne nicht.
Ja, tatsächlich. Ja, ich war die Woche tatsächlich im Erzgebirge arbeiten, aber eben auch im Vogtland. Und gut, ne, Wetter ist natürlich jetzt auch mal schön, wenn es ein bisschen regnet. Da freut sich die Natur. Insofern auch nicht ganz schlecht.
Und ich habe noch einen Geheimtipp für alle, die in Urlaub fliegen wollen und diese langen Schlangen am Düsseldorfer Flughafen zum Beispiel sehen oder am Kölner Flughafen, Leipziger Flughafen. Null.
Ja, das stimmt.
Ich bin einfach durchgelaufen.
Ja, das kann man heutzutage gar nicht mehr so oft sagen.
Ne? Nicht glauben, ja. Und so ein schöner Kaffee im Becher für 4,80 Euro.
Das macht Spaß, ne?
Schöner. Klein, Gönnung.
Ja, kleiner heißer Kaffee. Qualitätsmerkmal.
Eieieiei. So, die Woche. Quartalszahlen, oder? War viel los?
Sehr viel. Ja, es ging schon gut los. Ja, richtig. Mit Fastenal. Fastenal möchte ich beginnen. Tolle Zahlen haben sie geliefert mit 18% Umsatzwachstum im Vergleich zum letzten Jahr. Fastenal macht ja so die Schrauben und alles, was so zubehörtechnisch dabei ist, wenn man, ich sag mal, im Do-it-yourself-Trend aktiv ist. Das heißt, Philipp, wenn du deinen Garten hier eben ja wieder noch weiter aufhüpfst und noch weiter ausbaust, dann wären theoretisch Schrauben, ja, wenn du würdest, ja, wenn du noch einen Garten zukaufen würdest, dann sind da natürlich Schrauben von Fastenal natürlich überwiegend in den USA on vogue. Und sie haben natürlich auch eine ordentliche hohe Marge berichtet und sind im Gewinn da gelandet, wo sie auch geplant hatten zu landen. Und jetzt aber der Nachteil, es ging etwas runter mit der Aktie um knapp 6,5% dann am Folgetag. Der Ausblick war eben sehr vorsichtig. Man rechnet hier mit einem Rückgang der Nachfrage aufgrund eben dieser diversen bekannten Probleme, die auf der Welt eben aktuell stattfinden. Und deswegen ist die Aktie aus ihrem Seitwärtstrend ausgebrochen und zwar nach unten. Das 52-Wochen-Tief wurde gebildet und könnte natürlich jetzt dann bald eine Chance sein, wenn ja ein Boden gebildet wird. Das wird also dann auf jeden Fall spannend zu beobachten. Fastenal nach wie vor eigentlich ein guter Dauerläufer, der sehr viel, ja, auch Rendite langfristig mitbringt. Das kann man definitiv so sagen. Dann, Philipp, du hast es nicht mitbekommen. Ich hatte dich gefragt gehabt, PepsiCo, deine eigentlich Lieblingsaktie, muss man mitunter sagen, im Konsumgüterbereich?
Definitiv. Auch wieder gestern Late Chips gegessen gestern Abend.
Siehst du gleich hier, mit
keine
dazu
bezahlte
geführt.
Werbung, leider.
Also, ja, leider, ja,
liebe stimmt. Pepsi Company, ihr könnt gerne diesen Podcast sponsern.
Genau, und gleich mit ganz vielen Produkten natürlich. PepsiCo hat die Erwartungen pulverisiert, muss man sagen, in dem zweiten Quartal. Und das ist doch ziemlich stark, gerade weil wir ja auch schon die, ja, ich sag mal, die Probleme auf dieser Welt aktuell angesprochen haben. Und Pepsi scheint hier ganz gut durchzukommen. Nicht nur das, sondern auch zu überraschen. Der Gewinn deutlich drüber, mit 12 Cent die Aktie übertroffen. Und auch der Umsatz mit 720 Millionen Dollar mehr beendet in diesem Quartal. Das heißt, ein Wachstum von 5,3% im Vergleich zum vorangegangenen Jahr. Und jetzt hat man doch mal überraschend wieder die Prognose angehoben.
Ja.
Das ist ziemlich stark, denn man ist oder man möchte Umsatzwachstum erzielen in Höhe von 10% und das ohne Währungseffekte und ohne Zukäufe. Also wirklich Wahnsinn. Ganz organisch. Das ist sehr stark. Im zweiten zweiten Quartal hat man einen Umsatz von 13% insgesamt erzielen können, mit allem drum und dran. Nun, der Gewinn, der brach natürlich ein aufgrund der Russland-Abschreibungen, die man jetzt im zweiten Quartal vollführt hatte, ist ein Einmaleffekt. Das hat auch die Börse so gesehen, weshalb die Aktie jetzt nicht unbedingt stark nach oben, aber auch nicht stark nach unten gelaufen ist, sondern relativ normal die Zeit verbracht hatte. Und die Erwartungen selber sind natürlich dann waren ja ohnehin schon reduziert, weil man ja wusste, dass die Russland-Abschreibungen eben kommen. Dann geht's weiter mit Cintas. Wir sind investiert mit der MVI Holding.
Und hier geht's eine Analyse von Peter findet ihr in den Shownotes. Also falls ihr auch investieren möchtet, wie wir hier, diese Idee natürlich mitzunehmen. Wichtig ist natürlich, beachtet unseren Disclaimer, den findet ihr auch in den Shownotes.
Genau, danke Philipp. Also Cintas macht natürlich Berufskleidung für Feuerwehr, für Ärzte, für einfach alles und sind da natürlich sehr, sehr stark. Und hier sieht man natürlich auch, was ein robustes Geschäftsmodell sein kann, denn sie haben keinerlei Einbrüche zu verzeichnen. Ganz im Gegenteil, auch hier der Gewinn deutlich über den Erwartungen und auch der Umsatz mit 10% Wachstum im Vergleich zum vorangegangenen Jahr. Das hat die Erwartungen eben auch geschlagen und der CEO selber sagte auch, dass sie jetzt die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr anheben können in Sachen Gewinn, aber auch in Sachen Umsatz. Das sind sehr positive Nachrichten aus diesem Bereich und wir freuen uns natürlich als Aktionäre da auch sehr darüber. Taiwan Semiconductor hat auch gemeldet und das ist ja aktuell eine brenzliche Geschichte. Wir hatten letzte Woche schon Samsung angesprochen, da natürlich der Halbleiter oder die Chips-Werte durchaus unter Druck geraten sind, weil Micron ja schon ziemlich mit Problemen zu kämpfen hat für das laufende Jahr. Und jetzt gibt's eben die zweite Beruhigungspille für den Sektor. Taiwan Semiconductor hat auch hier sehr, sehr starke Zahlen berichtet. Sehr gut, also vom Gewinn seitens her sind sie besser gelaufen. Und umsatzseitig haben sie auch 580 Millionen mehr erzielt, sind also auf 18,16 Milliarden Dollar gelandet. Das ist ein Wachstum von 36,6% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und die Marge war ebenfalls sehr, sehr hoch. Hier hat man auch die Prognose deutlich angehoben und zwar von 18,5 Milliarden auf 19,8 bis 20,6. Das ist schon echt ordentlich. Ja. Das ist ein richtig starker, satter Zugewinn, den man hier mit einpreisen möchte. Und das sollte der Aktie eigentlich auch zugutekommen. Aber das Risiko ist natürlich noch relativ hoch. China, Taiwan, all das lassen sich natürlich auch Anleger sehr ungern ins Depot setzen, wenn es dann darum geht, dass das Risiko da ist. Und dann kommen wir natürlich zu den Banken, die auch berichtet haben und hier vielleicht auch gleich mal erwähnenswert JP Morgan Chase, die natürlich als Investmentbanking-Bank das Investmentbanking macht ja einen großen Teil des Umsatzes aus und das läuft ja aktuell nicht so, ist nicht die Zeit, nicht die Börsenzeit, weshalb JP Morgan Chase hier auch mit Rückgängen zu kämpfen hat. Umsatzseitig haben sie nahezu getroffen im Vergleich zum letzten Jahr in diesem Quartal. Man ist zwar trotzdem um 1,12 Milliarden am Ziel vorbei, aber immerhin hat man das Niveau vom letzten Jahr erreicht. Die Aktien sind auch hier unter Druck geraten. Danach, man hat auch das Aktienrückkaufprogramm erstmal eingestellt oder zumindest pausiert. Und auch beim Gewinn ist man deutlich drunter gelaufen. Aber schon am Folgetag hat der CEO darüber berichtet und hat gesagt, dass das Ganze, also Jamie Dimon, muss man
eine Koryphäe an der Wall Street.
Tatsächlich, wenn er was sagt, passiert auch was.
Also er kann die Märkte beeinflussen.
Genau, er kann die Märkte bewegen und das hat er auch in dem Falle wieder geschafft. Denn er meinte, dass die Bank sehr gut vorbereitet wäre auf eine Rezession. Hier könnte man wahrscheinlich trotzdem noch Wachstum erzielen, so seine, grob zusammengefasst. Ne? Und er sieht auch der Markt und die Verbraucher in einer sehr guten Verfassung und sieht eben auch, dass die Leute weiter Geld ausgeben. Sie haben ordentliche Einkommen, sie haben ordentlich Jobs, auch die sind vorhanden noch. Und sie geben 10% mehr aus als im letzten Jahr, fast 30% plus mehr als vor Covid. Also wir sehen, dass nach Covid sogar jetzt ein höheres Niveau erreicht ist, was natürlich auch der Bank hier zugutekommt. Insofern auch das sehr gute Ergebnisse, JP Morgan. Wenn eine Bank, dann wäre das für mich
also die Bank, die ich investieren würde. Also was mich ein bisschen wundert ist, bei diesem ganzen Optimismus, den er versucht dann zu verbreiten am zweiten Tag, ist, warum haben sie dann so hohe Rückstellungen gebildet? Morgan Stanley hat ja die Dividenden erhöht. Warum ist man da doch so ein bisschen vorsichtiger wegen Kreditausfällen, wenn alles doch so,
Weil die vielleicht nicht aus dem Privatsektor kommen, sondern vielleicht aus dem geschäftlichen Sektor.
Aber selbst da sagt er ja, wir haben mit den Unternehmen gesprochen, es geht ihnen gut. Also ich würde, glaube ich, noch abwarten. Ich bin voll bei dir. Wenn eine Bank, würde ich auch in JP Morgan Chase investieren. Aber ja, ein bisschen komisch finde ich die Aussage. Doch, tatsächlich. Ja,
müsste man tiefer nochmal reingehen, inwieweit er das jetzt so natürlich noch meint, ob er gleich dieses Interview noch weiter ausführt. Vielleicht gibt's ja
vielleicht
noch.
Sich auch mal ganz vielleicht anhören. Also gern sieht man ja, dass so Zitate aus dem Kontext auch vielleicht gerissen werden.
Und natürlich muss man sagen, dass natürlich die Regulatorik auch eine wichtige Rolle spielt, weil wenn sie jetzt wenig Rückstellungen bieten oder stellen würden, dann plötzlich kommt der Ernstfall. Tatsächlich, darauf müssen sie ja früh gewappnet sein.
Sie haben im Stresstest damals auch nicht so gut abgeschnitten. Vielleicht ist Morgan Stanley ein bisschen selbstbewusster.
Die haben ja auch die Dividende erhöht um 11%. Also hier scheint es auch nicht ganz so. Aber gut, die haben auch mehr Endkundengeschäft. Die Citibank plus 14% gestern. Die Aktie ist hochgegangen. Ich habe das von der Citibank, kann man das jetzt nicht als gewöhnlich bezeichnen, dass diese Aktie eben jetzt 10% steigt.
Vielleicht könnte man
Endkundengeschäft.
Könnte man sich so einen kleinen Korb bauen auch.
Bankenkorb.
Ja, ne, dass man sagt, Morgan Stanley gepaart mit JP Morgan Chase.
Ja, na jedenfalls, die Citibank hat auf jeden Fall den Vorteil, dass sie im Endkundengeschäft ist. Und hier kommen natürlich steigende Zinsen extrem gut zugute, was bei JP Morgan Chase nicht der Fall ist. Die Citibank hat im Prinzip kein Investmentbanking-Geschäft. Das merkt man eben hier, dass sie da eben außergewöhnlich gut profitieren davon.
Ich habe die Woche gelesen, dass es ein Unternehmen gibt, das sich rüstet für den Zukauf am Immobilienmarkt. Und der Real Estate-Chef Europa von Blackstone sieht man manchmal auch in Leipzig, wenn man lang fährt, sagte, es stimmt, dass die Investoren im Moment vorsichtiger sind, aber für uns von Blackstone könnten die nächsten 18 Monate als Investor sehr interessant werden. Wir sind sicherlich auf der Suche nach neuen Investitionen. Und was für Immobilien würdest du denn jetzt kaufen, wenn du als Großgrundimmobilienbesitzer hier, wenn du jetzt deine nächste Perle suchst, würdest du investieren wie Blackstone? Ich bin gespannt. Also, was für Gebäude würdest du dir raussuchen?
Ja, gute Frage, ne? Müsste man jetzt mal länger drüber nachdenken, aber ich glaube mal auch so ad hoc ist natürlich immer alles, was, ich sag mal, eine Halle bietet, durchaus praktisch.
Also Logistik,
Logistik, genau. Und natürlich immer wie immer Wohneinheiten, ne? Das macht durchaus Sinn.
Mehrfamilienhäuser, Life Science finde ich auch super spannend, dass sie das auch so mit auf dem Schirm haben. Und hochwertige Büroimmobilien. Und jetzt habe ich mir überlegt, Mensch, Blackstone ist ja eigentlich ein Riesengigant. Ich finde auch zum Beispiel KKR total spannend. Aber man sieht, diese ganzen Private Equity Firmen, die sind ja, da geht's gefühlt immer bergab. Und ich habe mir mal ein bisschen so unter dem Stichpunkt, also ich würde Private Equity, würde ich eigentlich tatsächlich investieren wegen der Rendite. Auch hier vielmehr eigentlich wegen der Dividende. Weil wenn man sich den Kurs langfristig anschaut, ich habe jetzt mal Blackstone mal offen, ein Jahr, minus 10%, 5 Jahre, plus 170, schon enorm. Also finde ich gut, aber ich glaube, es zeigt auch wieder, langfristig muss man hier dabei bleiben. 10 Jahre 620%, aber maximal seit 2007 sind wir trotzdem nur bei, 223%. Dividende zahlen sie quartalsweise, aber auch so, wie sie gerade können. Ne? Also es ist hier kein stetiges Wachstum mit dabei und es geht doch relativ zyklisch auf und ab. Dann finde ich aber ganz interessant, was denken die Analysten? Hier muss man tatsächlich sagen, dass nur, wo habe ich die Zahlen? 4 Analysten dieses Unternehmen covern, 16. 6 sagen strong buy, 5 sagen buy, 5 sagen hold, keiner sagt sell. Und was Blackstone aber doch relativ kontinuierlich schafft, und das muss man wieder ihnen zugute halten, ist, die Quartalszahlen, die Schätzungen doch stark zu übertreffen. Also, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie im Gewinn, also die Analysten geben eine Schätzung ab, das schaffen sie eigentlich immer zu toppen und das relativ gut. Also, jetzt ist natürlich dann die Frage, wenn die Analysten gehen jetzt aus, dass zum Beispiel 2023 der Gewinn je Aktie um 10% zulegen soll und 2024 um 18%, der Umsatz um 9 und um 4, ob sie das schlagen werden. Weil wenn sie das schlagen werden, sind das natürlich hier echt starke Aussichten für ein Non-Gap-KGV, also nicht bereinigtes von 16 und für ein bereinigtes von 12.
Ja.
Finde ich, dann könnte diese Aktie relativ gut bewertet sein.
Absolut.
Was denkst du?
Ja, doch, die Aktie kam ja gut zurück und ich gehe da ganz mit. Natürlich sind die Erwartungen nicht ganz ohne, gerade in dem schwierigen Umfeld. Und wenn man dann eben investiert ist und natürlich auch im Immobilienbereich, ja, kann das auch schnell mal noch zu Verwürfen führen, kurzfristig, keine Frage. Die Zinsen werden jetzt erstmal trotzdem noch
hast
ein Stück weit steigen.
Hast du überhaupt im Depot so ein ach doch, du hast die T-Rowe Price Group,
ja, aber die, ja,
genau. Aber ich finde, man sieht wieder, man soll ja immer dann, wenn die Kanonen dort ankaufen und Blackstone, die gehen genau jetzt dahin, wo es gerade wehtut.
Ja, wenn es nicht noch, genau, also Sie sagen ja 18 Monate, das ist auch, finde ich, ein sehr, sehr guter Zeitraum. So hätte ich selber jetzt auch eingeschätzt, dass die nächsten, innerhalb des nächsten Jahres natürlich aufgrund dieser Zinsanhebung weltweit natürlich auch hier und da ein paar mit ihrer Immobilien ein Problem bekommen und dann natürlich eine weitere Finanzierung schwierig wird und dann kann man auch hier und da ein Schnäppchen mit einkaufen, ein vermeintliches. Und wenn das dann langfristig hält, ist das sicherlich eine gute Geschichte und mir gefallen auch die Branchen an sich, wo sie da eben ihren Fokus setzen.
Also könnte man sich mal anschauen.
Ja, definitiv. Die Telekom hat ebenfalls neue Nachrichten und zwar, sie verkaufen die Mehrheit des Funkturmgeschäfts und wir sind ja große Funkturm-Investoren. Ja,
selber bei Un-American Tower beteiligt.
Genau, wir beide. Und nachdem ja auch Vodafone die Tochter Vantage Tower an die Börse gebracht hatte, ist eben bei der Telekom die GD Towers das, ich sag mal, Tochterunternehmen. Und davon werden jetzt eben 51% der Anteile an den kanadischen Investment Spezialisten Brookfield und Digital Bridge verkauft. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Hier muss natürlich die Kartellbehörde noch zustimmen, bevor das ein absoluter Fakt ist. Und Brookfield sagt uns ja schon was, ne? Ist ja doch recht großer, große Investmentgesellschaft.
Oder hier an Brookfield Infrastructure oder wie die heißen.
Das kam aus dem nicht hervor. Wäre mal interessant, jetzt nochmal nachzuschauen, welche das sind. Und Digital Bridge selber auch. Das ist ein US-Infrastrukturinvestor, also Digital Bridge. Und Brookfield wird es wahrscheinlich
Brookfield Infrastructure.
Infrastructure sein.
Macht aber auch Sinn. Digital Bridge scheint der Mehrheitsaktienanteilseigner zu werden.
Von den beiden.
Mhm.
Ja, also die teilen sich das Ganze auf jeden Fall auf. Dabei wird das Funkturmportfolio auf 17,5 Milliarden Euro geschätzt. 40.000 Standorte sind das in Europa, das ist eben auch heiß begehrt. Und die neuen Investoren, die verfügen über viel Kapital natürlich und auch über das Know-how. Und das wusste ich nicht, dass Brookfield selber gehört zum Beispiel auch schon 200.000 Funktürme weltweit.
Wahnsinn.
Das ist auch schon ziemlich viel. Und die anderen Interessenten sind dann rausgefallen. Also Cellnex ist in Spanien im Prinzip ein Konkurrent, ein Wettbewerber, der hier auch Interesse hatte, aber dass ich das so nicht leisten konnte. KKR und Friends, also sprich die noch ein Konsortium rund um KKR, sind dann auch ausgestochen worden und die Vodafone-Tochter Vantage Towers, gerade schon angesprochen, hat sich das nicht gegeben, weil natürlich hier Kartellprobleme sehr wahrscheinlich sind.
Man hat ja auch eigentlich gedacht, dass KKR tatsächlich das hier machen wird. Also Bloomberg hatte ja berichtet, 20 Milliarden Dollar sind sie bereit auf den Tisch zu legen. KKR finde ich eigentlich auch eine super spannende Aktie. Aber kommt auch irgendwie aktuell nicht so vom Fleck. Ich habe gerade die Aktie mal von Digital Bridge offen. $5.11 kostet sie nach einem Reverse Split.
Ah.
Also hier hat man zurück sozusagen Aktien eingezogen, um den Kurs ein bisschen nach oben zu drücken.
Ja, damit man nicht zum Penny-Stock wird.
-31% die Aktie in einem Jahr, -65% in 5 und -71% in 10. Ich bin nicht sicher, ob ich da investieren wollen würde.
Ich würde jetzt mal ganz ad hoc sagen, lieber nicht.
Aber sie investieren in Funktürme, Rechenzentren, Glasfaserkabel, digitale Infrastrukturen. Aber eigentlich klingt das ganz cool. Zahlen keine Dividende, schreiben aber auch mal Verluste.
Ja, naja, das ist auch immer so ein bisschen dieses klassische Konglomerat-Ding. Also wenn man sehr viel investiert, man hat hier, ich sag mal, wie bei Brosus auch, ne? Man ist in viele Sachen investiert und hat dann dieses Holding, den Holding-Abschlag und der scheint auch weiterhin unbeliebt zu sein. Wichtig ist aber jetzt, dass ein führendes Netz weiter ausgebaut werden soll, auf die Zukunft vorbereitet werden soll bei der Telekom und die Telekom profitiert ja trotzdem noch, da sie ja 49% weiter behalten. GD Towers hat 2021 einen Umsatz von 1,1 Milliarde Euro gemacht bei einem EBITDA von 640 Millionen Euro, also auch nicht ganz ohne. Und der Mittelzufluss für die Telekom bedeuten am Ende 10,7 Milliarden Euro, die dann wieder zum Schuldenabbau genutzt werden. Außerdem hat sich die Telekom die Rechte an einen Rückkauf gesichert. Also für alle Kritiker, die sagen, Infrastrukturkritische ans Ausland zu geben, zumindest anteilig, könnte hier schwierig sein. Aber hier hat man die Rechte drin.
Ja, die Stadt. Genau.
Ja, aber hier sind die Rechte gesichert. Das kann man im Prinzip für einen Rückkauf nutzen, wenn das denn eben mal der Fall sein sollte. Schlechte Nachricht für uns natürlich, dass American Tower hier nicht mitbieten konnte. Aber auch, glaube, da hätte es Schwierigkeiten gegeben mit dem Kartell, weil auch American Tower schon mittlerweile in Europa sehr, sehr großes Netz hat, weshalb man hier eben, ich sag mal, nee, wahrscheinlich nicht hätte viel zukaufen können. Schön, aber ein gutes Zeichen, wenn die großen Investoren in dieses Segment investieren, ist das für uns Kleine ja am Ende auch eigentlich ein gutes Zeichen.
Du bist ein Kleiner?
Ja, ja.
Großer.
Nee, na, du, also wir sind beide sehr, sehr klein. Mit 1,83 sind wir immer noch kein großer Investor.
Naja, ich bin kleiner. dafür hübscher.
Nein. Das stimmt.
Was sich auf jeden Fall lohnt, ist uns zum Beispiel auch auf Instagram zu folgen. Aber wir möchten euch natürlich bitten, unterstützt uns. Und wir erreichen natürlich mit diesem Podcast sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer. Und wir möchten euch bitten, uns auf YouTube zu abonnieren. Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und ich habe mir überlegt, wir müssen ja jetzt so einen kleinen Mehrwert schaffen, auch hier für den Podcast. Also ihr könnt uns live sehen. Und ich werde jetzt immer so eine kleine Folie auch noch dazu erstellen zu den einzelnen Unternehmen, die wir besprechen. Kommt heute, schaut euch das gerne mal an und unterstützt natürlich auch gerne diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, aber auch, wenn ihr uns über iTunes zuhört. Marcel, wer wäscht eigentlich bei dir zu Hause? Du? Oder ja, hast du das outgesourced?
Das ist nicht in meiner Hand. Also wenn es um Geschirrspülen geht, da bin ich vorne.
Aber mit dem Geschirrspüler in Kooperation.
Da, genau, wir zwei sind ein Team.
Ja, ich hatte das auch. Meine Frau hat gesagt, ich soll zu Hause einen Staubsaugen.
Ja.
Einen Staubsaugerroboter gekauft. Das war für mich der nächste logische Schritt. Und irgendwie komme ich damit nicht so durch.
Nee, mit dem Blumengießen hast du es ja auch outgesourced.
Ja,
du machst eigentlich Gardena, nichts selber.
Und dann sollte ich wischen. Und jetzt hier hinten steht er.
Ja,
habe ich einen Wischroboter gekauft.
Genau. Schön, dass du die Aufgabe hast. Hast du auch schon den Müllentsorgungsroboter?
Leider noch nicht. Gibt's,
der kommt bestimmt noch irgendwann.
Naja, warum sprechen wir darüber? Putzmittel. Heißes Thema, heikles Thema. Aber ich glaube, die Menschen sind da sehr, sehr markentreu. Und ich auch. Und tatsächlich muss ich sagen, ich liebe ja meinen Arbeitgeber. Aber es gibt eine Firma auf der Welt, für die würde ich arbeiten. Die machen Putzmittel und haben ein richtig gutes Image. Ich sage aber jetzt nicht wer. Ja, warum auch immer, ich putze ja gar nicht selber. aber ich finde die ziemlich cool. Gut, naja, und dann gibt es ja auch diesen ganzen Trend, immer alles nachhaltig, unverpackt, grün, sauber, vegan, 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 vegan und alles toll und alles juhu. Und es gibt ein Startup aus München, sie heißen Everdrop und sie sammeln oder haben 80 Millionen Euro in einer neuen Finanzierungsrunde eingesammelt. Hut ab, wenn man in solchen Zeiten solche Summen auch einfach aufnehmen kann, finde ich persönlich, zeigt das, dass da doch Potenzial ist. Und Everdrop, was machen sie? Sie wollen Plastikverpackungen im Haushalt überflüssig machen und du nimmst dazu sozusagen dann einmal Wasser und schmeißt da diesen Everdrop rein. Zum Beispiel für Fußboden, für vermutlich Glasreiniger, aber sollte man ja nicht mit Wasser machen.
Keine Ahnung, ja.
Also, aber finde ich, aber ist cool und es freut mich total. Und wir haben ja auch immer, auch hier bei uns im Podcast zeigen wir auch immer regelmäßig Optionen, auch wie man in Startups investieren kann. Und ich schlage auch immer so ein bisschen mal vor, dass man vielleicht so eine kleine Watchlist sich mal macht von Startups, die es in den aktuellen Zeiten auch schaffen, Geld zu raisen, zu expandieren. Weil, wenn man auch mal sieht, es gibt ja sehr, sehr viele Startups, die Leute entlassen und ich habe es ja heute noch gar nicht angesprochen. Ich mache die Webseite gerade mal auf. Finde ich, könnte man vielleicht auch mal überlegen, Mensch, vielleicht gibt es da ja auch mal so einen Börsengang, der vielleicht kommt. OpenSea hat 20% der Leute entlassen. Finde ich auch viel. GoPuff, 1500, ist ein Food Delivery Service von den Philippinen. Also ihr seht es, im Startup-Bereich gibt es auch viel Bewegung einfach auch nach unten.
Genau, sieht man aber auch ganz klar die Unterschiede in den jeweiligen Branchen. Everdrop ist etwas Nachhaltiges, das ist ein nachhaltiges Investment für die jeweiligen Investoren. Und währenddessen zum Beispiel Klarna mittlerweile nur noch mit 6, irgendwas Wahnsinn, Milliarden oder? Bewertet ist. Sie waren mal über 40 Milliarden bewertet
Markt. 80% ist die Bewertung eingebrochen.
Genau, also so ähnlich wie an den Börsen zu sehen, bei vielen Fintech-Unternehmen ja auch. Ne? Deswegen sieht man hier natürlich auch eine gewisse Parallele. Ja. Und das sieht sich dann eben auch durch bis hin zu den Startups. Und Everdrop scheint also hier, ich sag mal, und genauso
solche Börsen,
wie...
solche Aktien oder solche Unternehmen kommen ja irgendwann mal auch an die Börse. Und dann könnte man, wenn man das schon so ein bisschen langfristig begleitet, das war ja jetzt schon eine Series B, dann kommt Series A und dann ist ja eigentlich nur noch der Börsengang. Und das finde ich doch sehr spannend.
Genau, und hier sieht man aber eben, wie auch bei Enphase Energy, bei Solar Edge, dass die letzten Endes ja mal relativ stabil bleiben innerhalb der Korrektur. Und da ist Everdrop und dann sicherlich auch ein Beispiel aus der Startup-Welt, die eben sehr stabil da verlaufen.
Wir haben über unsere Holding ja jetzt gerade kurz vorm Podcast, es ist Samstag, der 16. Juli, 8.24 Uhr. Und wir haben gegen kurz vor 8 haben wir investiert bei der Rocket Holding. Und das ist ja auch unser heutiger Werbepartner. Und da haben wir in eine schwäbische Liegenschaft investiert, in die Alexanderstraße 99 bei Stuttgart.
Ja, liebe Grüße dahin.
Ja, liebe Grüße in alle, die in Stuttgart. Und ich bin bald in Stuttgart, tatsächlich, in 2-3 Wochen.
Kannst du mal die Immobilie dann besuchen?
Genau, ja, eigentlich könnte ich das mal machen.
Ja, guckst du mal an. Mach ein Foto.
Ich schreibe mir das auf.
Ja.
Du erklärst die Konditionen und ich fahre hin und werde ein Bild machen.
Genau, bei Rocket. Ich
hoffe, dass dieses Ding da auch steht.
Ja, hoffentlich. Oder dann bald richtig ordentlich steht, weil es soll ja ein neues, ist ja ein neues Projekt, was gebaut wird. Und hier kann man eben sich beteiligen an der Finanzierung, an dem Art, oder ist ein Crowdfunding, wenn man so möchte, mit 7,75% Laufzeit von 2 Jahren. Und ich sag mal, gerade in so den Zeiten, wo es ein bisschen auch, ich sag mal, an den Börsen runtergeht, das ist eine schöne, stabile Geschichte, um, ich sag mal, die Einnahmen zu generieren. Wir haben jetzt mittlerweile selbst die Erfahrung gemacht, dass es auch funktioniert, also sprich, dass jetzt nicht nur irgendwelche Luftschlösser sind, sondern tatsächlich auch Zahlungen zurückkommen und hier hat man ja auch schon die ersten Projekte, die sich komplett wieder, ja, die zurückgezahlt wurden. In dem Falle hier ein interessantes, ja, Projekt. Man kann bei Rocket nicht nur in Immobilien investieren, sondern natürlich auch in nachhaltige Unternehmen, also bei Green Rocket zum Beispiel, dann gibt es dann nachhaltige Startups und auch Unternehmen und Lion Rocket, wo man dann auch in den Mittelstand, in mittelständische Unternehmen investieren kann, aber eben nicht mit Eigenkapitalbeteiligung, sondern wirklich reines Geld geben für Zinsen und da wird das eben auch unterschiedlich hoch datiert. Wir sind ja doch recht breit im Immobiliensektor hier unterwegs, ja, weil es natürlich eine schöne Ergänzung in unserer MVI-Holding ist und hier hat sich dann eben diese... Und man sieht,
die Zinsen steigen jetzt aufgrund der Inflation.
Das kann durchaus sein, dass man daran auch erkennt, dass man hier auch selbst als Investor wieder mehr zurückbekommt, was natürlich wiederum die Attraktivität des Investments steigt. Aber auch hier muss man immer sagen, es gibt natürlich Risiken des Ausfalls. Das muss man einfach mit fairer Weise erwähnen. Wir haben es bisher noch nicht erlebt, deswegen sind wir da guter Dinge und bisher scheint es ja auch gut zu sehen. Auf HomeRocket selber oder überhaupt auf der Rocket-Plattform sieht man auch sehr schön den Fortschritt der jeweiligen Investitionen, wie weit die sind, wann die, ja, nächsten Auszahlungen kommen und die kommen dann eben auch, ich kenne es von einer anderen Crowdfunding-Plattform, die weder transparent noch Geld zurückbringt, noch, also das ist wirklich eine Katastrophe, dafür ist HomeRocket und allgemein die Rocket doch sehr, sehr ja,
attraktiv. Und transparenterweise nicht alle Eier in einen Korb legen. Wir haben 250 Euro investiert, nach 2 Jahren werden inklusive der Rückzahlung, also inklusive der Zinsen, kriegen wir wie viel dann zurück bei 7,75%?
Genau.
Marcel?
200,
es ist nicht nur das. 288,77 €.
Ja.
Und wir freuen uns drauf. Link zu dem ganzen Projekt, darüber könnt ihr euch dann noch anmelden, stellen wir euch natürlich wie immer in die Shownotes.
Kooperation zwischen Netflix und Microsoft ist diese Woche bekannt geworden. Und zwar die Werbeversion soll bei Netflix nun kommen. Und der technologische Partner wird Microsoft. Und jetzt musste man erstmal ein bisschen länger drüber nachdenken. Wieso Microsoft? Wie kann das sein, dass Microsoft eben dann die Werbeplätze und Anzeigen von Netflix verkaufen wird? Und Philipp, was ist Xandr?
Keine Ahnung.
Krass, ne? Wir sind Microsoft-Aktionäre und kennen eigentlich ein Unternehmen, was in unserem Portfolio ist, nicht, weil Xandr ist eine Tochterfirma von Microsoft und die haben sie letztes Jahr übernommen.
Schlecht von vorbereitet,
der, ja, ehemaligen AT&T-Tochter Xandr und die gehört eben jetzt zu Microsoft und sie bieten wiederum eine Plattform, um Werbeanzeigen automatisiert zu verkaufen. Also ein bisschen wie bei The Trade Desk.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Genau, ne, aber auch Digital Turbine, so ähnlich zumindest in den jeweiligen Sektoren. Und ja, hier hat man eine schnelle Lösung für Netflix, das ist ein Riesenvorteil. Man hat natürlich einen starken Werbepartner mit Microsoft. Man hätte ja auch andere nehmen können, wie schon angesprochen. Und eine Befragung zeigt in den USA, dass 8% der US-Online-Nutzer den günstigeren Dienst nutzen würden, wenn er denn da ist. Sprich, die würden lieber eine Werbung schauen, als den höheren Preis zu zahlen. Aber auch,
wie ist das bei dir?
Ich würde die Werbung nicht, ich würde weiter mein Paket behalten. Also ich, ja, jetzt. Ja, genau. Nee, aber ich kenn's ja, man kennt's ja auch von Spotify. Ne? Für viele ist es okay, alle 3 Songs eine Werbung zu hören und dann wieder ganz normal Musik for free. Deswegen absolut nachvollziehbar, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber eben auch 6% der bestehenden Kunden würden runtergehen. Sie würden also dann sagen, ich nehme das geringere Abo. Hier würde natürlich wieder Umsatz flöten gehen für Netflix. Das darf man auch nicht vergessen. Hat also immer zwei Seiten, die hier eine Rolle spielen. Mit dem Rennen war außerdem auch noch Google und Comcast. Man hat sich bei Comcast bewusst dagegen entschieden, weil es natürlich ein direkter Streaming-Konkurrent ist. Hier will man keine Abhängigkeiten haben, die am Ende vielleicht teuer zu stehen bekommen. Man kennt ja den Kampf der Streaming-Giganten. Microsoft selber hat natürlich auch noch eine starke Gaming-Plattform und wir wissen ja alle, dass Netflix auch im Gaming-Sektor Fuß fassen möchte. Ja, und Activision
wollen sie ja jetzt auch noch übernehmen.
Naja, eben. Und da sind sie ja eh schon mitführend, Microsoft. Und da wäre es auch dumm, sich für als Netflix nicht an den sehr Starken in der Branche zu wenden. Und in dem Falle ist diese Kooperation vielleicht sogar auch ausbaubar in Richtung Gaming. Ist natürlich eine reine Spekulation, aber ich glaube, dass man da hinter den Kulissen sicherlich auch daran gedacht hat.
Vielleicht wird Microsoft ja auch irgendwann Netflix übernehmen.
So weit wird es,
glaube ich, nicht kommen. Um ins Streaming-Geschäft.
So weit, glaube ich, wird es nicht kommen. Aber ich glaube, die werden sehr gut zusammenarbeiten können im Bereich Gaming, aber eben auch hier mit der Xander-Lösung.
Jetzt bin ich gespannt, was du mir gleich erzählen wirst. Ich denke, es ist Zeit, ja, jetzt seine Krypto-Investments vielleicht ein bisschen runterzufahren, wenn nicht sogar deutlich, weil es gibt einen neuen Report von der EZB und dieser hält ein Bitcoin-Mining-Verbot in der EU für wahrscheinlich. Und Mining muss ja gemacht werden, damit dieses ganze Netzwerk natürlich auch funktioniert, weil damit auch die Transaktionen gemacht werden. Und die EU will jetzt einen Vorschlag auf den Weg bringen, wie man das Ganze hier verbieten könnte, wegen der steigenden Energiekosten. Und da möchte man natürlich dort den Rotstift ansetzen, man möchte die Produktion nutzen, also um die ganzen Stromquellen hier ein bisschen auch zu reduzieren, Energie sparen. Und da soll es auch das Kryptomining treffen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man das relativ gut umsetzen würde und relativ schnell auch, weil das tut nicht allen weh und trifft natürlich auf eine große Mehrheit von Zustimmung wahrscheinlich auch unter den Menschen, dass die sagen, was, sowas brauchen wir nicht, so Rotz. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt gerade in diese Asset-Klasse investieren würde. Wie siehst du das?
Ganz gegenteilig. Genau das ist die Nachricht, worauf eigentlich die Krypto-Leute hätten warten sollen. Und jetzt kann man super einsteigen.
Findest du?
Na klar. Denn ein Mining-Verbot ist doch am Ende, das ist eine weltweite Geschichte. Nur weil wir, ich sag mal, moralisch und ich sag mal nachhaltig orientierten Europäer sagen, nee, das wollen wir nicht mehr.
Also ich
weiß es ja nicht, dass es nicht stattfindet. Und deswegen glaube ich, das wird sich einfach auf der ganzen Welt wieder verteilen und dann wird die Ressource eben dort geschaffen und die Nachfrage, und das ist ja gleich das Nächste, lässt ja letzten Endes, ich sag mal, das Angebot weiter verknappen und so kommt man auch wieder ran. Ich glaube nicht, dass das ein sehr nachhaltiger Einbruch sein wird.
Also ich kann es verstehen, weil der Stromverbrauch, der erzeugt wird aufgrund von Bitcoin-Mining in Europa, der ist so hoch, also wäre es ein Land, würden sie so viel Energie verbrauchen sie wären angesiedelt zwischen Spanien und den Niederlanden. Ja. Das kann ich verstehen, also das ist schon klar, echt viel.
Der Hintergrund ist sicherlich nachvollziehbar, aber weltweit völlig egal, andere haben andere Themen und ich glaube, das wird nicht, also Verbot oder sehe ich da immer als sehr kritisch, weil man muss eher eine Lösung schaffen als ein Verbot. Ich glaube, das verlagert sich.
Dann auch die Laila hier in dem Podcast
ein. Genau. Genau. Liebe Grüße an die Laila.
Wenn wir beim Thema Verbote sind.
Genau. Aber es ist, also, ich finde, das ist wieder so typisch europäische Brille. Wir sind die Einzigen auf der Welt, so nach dem Motto. Und jetzt müssen wir was verbieten, um die Welt zu retten. Klar, der Ansatz ist vielleicht nett gemeint, aber es wird sich verschieben. Und am Ende des Tages wird der Bitcoin-Preis trotzdem wieder nach oben rutschen.
Ich finde es sehr überzeugt, wie hoch der Stromverbrauch ist.
Na klar, aber letzten Endes Bargeld zu drucken und das alles in diesem Kreislauf zu halten, ja, das wird am Ende auch extrem viel Geld und vor allem auch Umweltkosten haben. Und das gab es ja auch schon mal in unserer Community, hat ja auch direkt als Argument, was ich total nachvollziehen konnte, dass am Ende der apropos Geldkreislauf,
ich hab's gesagt,
der Bargeldkreislauf ist auch sehr teuer, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, apropos Umweltverbrauch, man sollte mal von Berlin nach Brüssel fliegen, wie viele Politikerinnen und Politiker da auch in der Businessklasse sich tummeln. Schwierig, was da alles mit Steuergeldern auch passiert.
Genau, wir kommen so einen Regen in den Traufe. Deswegen geht es weiter zu Unity Software. Mhm. Und sie haben diese Woche eine Fusion vermeldet. Keine Übernahme, ich musste mal nachlesen. Es ist tatsächlich eine Fusion. Und zwar der 3D-Spezialist Unity Software, die Iron Source, nein, jetzt nicht übernommen, sondern eben sind zusammen fusioniert, um es genau richtig zu machen. Und der Deal hat insgesamt 4,4 Milliarden Dollar Gegenwert. Wie soll das Ganze erfolgen? Mit einem Aktientausch. Also sprich, dann hält quasi an den neuen Unternehmen etwas mehr als 70% oder etwas mehr als 60% halten dann die Unity Software Aktionäre und Iron Source Aktionäre erhalten dann den Rest. Iron Source ist ein Spezialist für die Monetarisierung und den Vertrieb von Apps. Das heißt eben auch, dass man hier...
Digital Turbine, oder?
Nee, ach nee,
die machen die Werbung.
Machen Werbung, genau, richtig. Aber sie monetarisieren das direkt. Und das, ich sag mal, ist auch so eine gewisse Schwierigkeit, denn hier sehen auch die Investoren ein kleines Problem, und zwar, dass das Unternehmen ja auch hinter Malware Install Core steckt, die sich als Erweiterung für Browser auf einen Rechner schmuggeln und ungewollte Werbung anzeigen. Also all das hat letztendlich Iron Source auch schon mit produziert. Genau, also man rechnet sich damit, aber dadurch, dass die Malware drauf ist, hat man dann eben ja einen Geschäftszweig. Also es ist auch ein bisschen kritisch zu sehen. Unity selbst nannte den Grund für den Zusammenschluss, dass Iron Source auch Analysewerkzeuge für Apps anbietet. Damit hat man natürlich auch eine bessere Möglichkeit, die Entwickler der Unity Engine weitere bessere Anwendungen zu vermarkten und natürlich auch hier Werbung einzubinden. Und es soll eben auch einfacher sein für Entwickler bei Games, sich jetzt, ich sag mal, monetarisierungstechnisch besser aufzustellen. Iron Source sitzt selber aber in Israel. Ja, die Aktien sind natürlich hoch oben gesprungen. Es war ein toller Deal für Iron Source Aktionäre und am Ende des Tages ging es für die Unity Software Aktie 25% an der Spitze nach unten. Also hier sehen die Aktionäre das ganz gegenteilig.
Aber immer weiter, oder? Also diese Aktie ist ja schon brutal verprügelt, ja, die letzten 12 Monate.
Muss man auch sagen, dass wir ja schon damals beim IPO festgestellt haben, dass sie sehr, sehr teuer an die Börse gekommen ist.
Ja.
Das war ja schon nicht ganz ohne, das darf man ja auch nicht vergessen. Und das Umsatzziel gleichzeitig wurde auch mit dieser Nachricht gesenkt für das Jahr. Nicht viel, aber es eben auch gesenkt immerhin. Und das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar soll auch jetzt vollführt werden. Das heißt, man hat offensichtlich auch das Geld, um hier solche Dinge zu fabrizieren. Finde ich erstmal spannend. Und ja, manchmal muss man mutig vorangehen. Und vielleicht gibt es dann Mehrwert und dann mit auch wieder mehr Wachstum für Unity Software.
Minus 65% in den letzten 12 Monaten, minus 50 seit dem IPO. Ist es für dich ein Kauf?
Aktuell nicht. Also einfach natürlich, also erstens gibt es andere Investments, die ich eher bevorzugen würde. Ansonsten Unity Software war ja auch auf meiner Watchlist, so an sich. Rein vom Geschäftsmodell finde ich es auch sehr spannend. 3D-Welten, gerade im Gaming-Bereich, sind natürlich auch sehr gefragt. Die Frage ist nur.
Also das Umsatzwachstum soll relativ konstant bleiben. Bei guten 30% jetzt über die nächsten Jahre.
Genau, soll, aber jetzt sind es eben nur 10%. Ne? Man hat es ja runtergesetzt und dadurch, dass man jetzt das Umsatzziel für dieses Jahr runtergesenkt hat, heißt es eben auch, dass man die Ziele offensichtlich nicht erreicht, weshalb man eben hier auch wieder Kursverfall hat. Und das darf man natürlich nicht mit vergessen und außer Acht lassen. Vielleicht kommen sie aber eben durch diese Fusion wieder in Fahrt und dann ist es sicherlich eine gute Investition, wenn man davon überzeugt ist.
Marcel, mein Top der Woche sind Schuhkartons.
Okay.
Warum Schuhkartons? Und diese Schuhkartons sollen in Zukunft ganze Wälder retten, aber auch die Menschheit retten. Und diese Schuhkartons werden vom Münchner Startup Aurora Tech produziert. Und wusstest du, oder was schätzt du, ich weiß nicht, hast du die Zahl schon gelesen? Wie viele Waldbrände gibt es am Tag weltweit?
Ja, es kommt drauf an, was jetzt unter Waldbrand zählt. Das ist dann schon ein richtig großes...
Ein Waldbrand ist alles größer als ein Osterfeuer.
Am Tag? Da hätte ich jetzt gehofft, dass auch mal Tage dabei sind, wo vielleicht gar keines dabei ist. Okay, klär uns auf.
150.000.
Am Tag?
Ja, also gibt es Brände weltweit. Nicht nur Waldbrände.
Ach so, also Brände insgesamt.
Brände insgesamt, die größer sind als ein Osterfeuer. Und sie haben eine Software entwickelt und auch Satelliten, die jetzt gerade auf dem Weg in das All sind. Und diese können weltweit, dann, also wenn alles fertig ist, in 2-3 Jahren, weltweit Waldbrände innerhalb von 30 Minuten erkennen und an die Feuerwehr melden. Und das finde ich mega. Ja. Das ist hier beweisen, dass die Technologie funktioniert. Sie haben schon da oben auch dann schon Satelliten. Und ist unglaublich, weil wir sind ja natürlich mittendrin auch im Klimawandel. Es kommt zu Verschiebungen. Und es wird ja auch teilweise auch immer wärmer. Und das finde ich super genial. Wenn du so eine KI hast, die sowas herausfindet aufgrund von Bildern, mega.
Ja, absolut.
Oder? Also toll. Und ich finde es wieder toll, es gibt sowas in Deutschland, auch hier wieder etwas für unsere Startup-Watchlist. Wenn die an die Börse kommt. Also wenn mir das jemand erzählen würde, wenn es jetzt zum Beispiel bei Companies zu gehen würde, ich würde sofort investieren.
Ja, tatsächlich. Also das ist schön und man sieht wieder, dass eigentlich das ganze Thema Klimawandel nicht über Verbote und irgendwas funktioniert, sondern tatsächlich über neue Technologien, die die Probleme angehen und dann auch diese lösen, ohne dass wir jetzt hier großartig Einbußen und Verbote haben müssen. Philipp, diese Woche war Prime Day bei Amazon und was hast du gekauft? Los. Was hast du gekauft?
Soll ich gucken?
Welche Maschine? Welches Haushaltsgerät nimmt dir die Arbeit ab?
Warte. Es ist tatsächlich etwas für...
Wirklich?
Ja.
Na los, klär uns auf. Was hast du gekauft? Prime Day.
Warte. Ich habe gekauft...
Das weißt du schon gar nicht mehr. Das war letzte Woche.
Doch.
Also diese Woche.
Diese Woche.
Erschreckend.
Ich kann das ja jetzt nicht wieder sagen. Denken die Leute hier, ich bin bekloppt.
Na los, hau raus.
Es war aber echt günstig, ne? Ich habe zu meinem Geburtstag ja auch noch Gutscheine bekommen. Die habe ich da auch noch verwendet. Und anstatt 156 Euro habe ich bezahlt 69,59.
Klingt nach einem echten Schnapper.
Und es ist eine Garage für meinen Mähroboter. Und sie bietet den optimalen Sonnen- und Regenschutz für meinen Rasenroboter und für die Ladestation. Ich habe sie gekauft in Schwarz, Anthrazit und Orange in der Einheitsgröße. Energieklasse A.
Ja, keine bezahlte Werbung.
Keine bezahlte Werbung. Warte, ich dreh mal um. Kannst du dem angucken hier?
Ja.
Nee, so ist es dann jetzt. Man kann auch in das Unternehmen investieren, Husqvarna.
Husqvarna
kann ich mir nicht leisten. Hab den die billige Marke Gardena gekauft von denen.
Ja.
Und wird heute auch noch aufgebaut. Vielleicht, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Vielleicht gibt's einen.
Mach mal eine Story.
Und dann habe ich noch...
Ach, du hast noch mehr zugehört. Jetzt bin ich gespannt.
Nee, das war schon am Tag danach.
Ach, das war der Tag danach. Ach, hast du nicht mehr die Prime-Vorteile nutzen können.
Wie oft man eigentlich bei Amazon kauft.
Also ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet.
Ziemlich lustig, ganz kurz.
Ja.
Ein Kollege von mir geht jetzt in Rente und ich habe eine Tasche. Wir haben nächste Woche seine Verabschiedung und wir haben ihm einen Jutebeutel gekauft. Willst du ihn mal sehen?
Ja.
Warte. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich den habe. Oder ich gehe schnell gucken, wo er ist und dann kann ich ihn allen zeigen. Ja. Ah nee, das ist ja bezahlte Werbung. Pass auf. Hier.
Ah ja. Sehr, 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 sehr witzig. Ja.
So.
Genau. Kannst ja auch auf Instagram.
Ja, also ich habe eine Garage gekauft für meine Garage.
Das sind First World Problems. Auf jeden Fall. Also es scheint uns allen noch gut
zu gehen. Hallo, wenn es regnet, wird der nass.
Ja, das kann natürlich nicht sein. Ne? Hat er eigentlich auch einen Namen? Noch so Abschlussfrage?
Marcel.
Oh, wisst ihr, ich wusste, ich bin für was gut.
Marcel, jetzt.
Genau, also Ergebnis des Ganzen und du hast dazu beigetragen, mehr als 300 Millionen Artikel
wir
sind
haben ja auch
über...
Die Aktien.
Ja, genau.
Also meine Frau hat die Aktien.
Aus Amazon?
Hm?
Ach so. Ja. Guck mal an. Nicht schlecht. Ich habe ja auch ein paar.
Schon vorm Split gekauft.
Sehr gut. Sehr gut. Aber 300 Millionen Artikel sind natürlich ein neuer Rekord. Da also Glückwunsch an dieser Stelle.
Hätte ich gar nicht gedacht.
Und dieses Jahr kommt ja noch ein zweiter Prime Day.
Wann?
Dieses Jahr.
Ach so.
Also Ende des Jahres im Herbst soll es noch einen zweiten geben. Und interessant jetzt eben auch, was am meisten verkauft wurde. Und das sind nämlich Amazon Devices selbst. Also sprich Echo.
Die waren aber auch brutal günstig. Ja. Was hast du denn gekauft? Wir reden hier nur über meinen Waren.
Dazu komme ich gleich. Wie ich finde, Top-Zeichen, also natürlich auch für die Ausbreitung des Unternehmens Amazon, dass man mehr und mehr eben auch diese Dots verkauft oder natürlich auch ähnliche Produkte
aus dem
Hause.
Also ich habe sie selber, ach, ich bin da hier so ein völliges Amazon-Opfer.
Offensichtlich.
Ich habe sie letztes Jahr zum Prime Day gekauft.
Ja.
Und super, also von der Ton-Klangqualität klappt auch alles, wenn du jetzt hier runter, wenn du nur flüsterst, Alexa,
ja.
Da sagt die gleich...
Was ist denn, sagt sie.
Ja. Alexa soll mein Zeuge sein.
Dann Consumer Electronics landen allgemein auf Platz 2 gleich. Also auch da gab es viel zu verkaufen. Und da wäre ich fast Opfer geworden, weil ich wollte tendenziell neue Kopfhörer. Und habe es dann aber doch gelassen, aus der Vernunft heraus, weil man ja doch schon Kopfhörer hat.
Ist manchmal was wolltest einfach, du? Also von welcher Marke? Vom Apfel?
Nee,
tatsächlich.
Nein, ich wollte von Bose natürlich.
Und
ich wollte eigentlich auch einen iRobot tatsächlich in meinem Zuhause haben, weil ich eben auch dieses Staubsaugen eher outsourcen wollte.
Kleines
aber
Gerät,
ich habe mir gedacht, okay, für das Geld kann ich am Ende trotzdem noch selber rumlaufen. So riesig ist mein Palast nicht. Und Home lief ebenfalls noch sehr, sehr stark. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass Premium-Beauty-Marken weltweit am meisten mitverkauft wurden. Also da ging es offensichtlich auch in den Bereich weiter. Apple Watch 7 war auch absolut im Trend.
Ehrlich?
Richtig viel über die Theke gegangen, war auch echt ein gutes Stück günstiger als sonst. Und Windeln und Feuchttücher der Marke Procter & Gamble sind ebenfalls sehr, sehr gefragt gewesen. Das heißt natürlich auch hier gut für die Procter & Gamble Aktionäre und Aktionärinnen. Und ich bin gespannt, wie es jetzt eben weitergeht. Und vielleicht ist es auch schon so der erste Impuls zu sagen, okay, dass jetzt vielleicht E-Commerce so langsam wieder ein bisschen erwacht aus diesem, ich sag mal, starken Winterschlaf, den man so gesehen hat. Und dass man jetzt eben nach Corona die Effekte hatte und jetzt so langsam wieder das normale, ja, dieser normale Zyklus kommt, dass man im Prinzip langfristig weiter profitieren kann. Und Amazon wird davon sicherlich auch wieder profitieren. Sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, und dass der zweite Prime Day dieses Jahr dann genauso ausfällt für uns Aktionäre.
Ich glaube, die Aktie hat auch noch viel Potenzial auf jeden Fall.
Ja.
Diese Woche hat Flatex DEGIRO Zahlen veröffentlicht und die Zahl der Transaktionen und der Neukunden sinkt. Und das ist mein Flop der Woche. Nicht Flatex DEGIRO, sondern die schwindende Anlegerlust am Investieren. Flatex wickelte, klingt viel, insgesamt 38 Millionen Transaktionen ab, aber das ist ein Minus von 28% und der Umsatz ging um 7% zurück. Man hat auch die Aussichten gesenkt. Und dann finde ich auch noch ganz erschreckend, letztes Jahr haben Investoren im Juni noch 86,6 Milliarden Dollar in ETFs investiert. Im Juni waren es jetzt nur noch 36,2, wow, weltweit gesehen. Mhm. Ist natürlich eine Riesennummer, aber essentiell eigentlich, man sagt ja immer, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und es scheint ganz viele zu geben, also von 3 Investoren, wenn man es mal runterbricht, haben ungefähr 1,8 bis 2 Investoren haben ihre Sparpläne anscheinend reduziert oder auch eingestellt,
ja,
wo wir eigentlich immer sagen, Basisinvestment, MSCI All Country World, MSCI, FTSE All World, also was man möchte, aber Hauptsache, man lässt das Ding immer durchlaufen, egal wo wir stehen, weil jetzt sind natürlich auch die Momente gekommen, wo man mehr Anteile an der Welt AG nachkaufen kann.
Ja.
Und das fast gebührenfrei, kostengünstig, effizient. Was ich daraus aber auch ableite, ist, ich würde tatsächlich jetzt aktuell keine Aktien von Neobrokern kaufen und auch von Börsenbetreibern für Neobroker. Also Beispiel Lang und Schwarz oder auch TradeGate. Finde ich ein bisschen, ich glaube, da werden wir einiges sehen. Ich wollte auch vorhin noch was sagen, als kurze Idee. Wir haben ja gesehen, Pepsi hat alles pulverisiert. Und Coca-Cola war ja auch schon richtig stark, womit keiner gerechnet hat. Jetzt diese Woche habe ich in unserer Instagram-Story gesehen, hast du gepostet United Health. Als Tipp und als Idee. Was hättest du jetzt? CVS Health. Ich glaube, die werden positiv stark überraschen. Sie haben Aetna übernommen, wollen ungefähr dasselbe Geschäftsmodell, nur ein bisschen besser wie United noch anbieten. Ich könnte mir vorstellen, dass dort auch einiges pulverisiert wird, wenn die Zahlen kommen.
Ja, könnten wir uns mal anschauen auf jeden
also
Fall.
Also lass es uns mal
auf dem
im
Schirm
Hinterkopf
halten.
Behalten.
Okay. Ich würde deine Zahl hier von deinem Flop noch ein bisschen eingrenzen wollen.
Bitte.
Weil sicherlich sind diejenigen, ich sag mal, die irrational handeln, indem sie sagen, ich stelle meinen Sparplan ein oder reduziere ihn gerade jetzt, weil es nach unten geht, ist natürlich eigentlich ein abnormales Verhalten. Normal muss man es genau andersrum machen, jetzt den Sparplan erhöhen. Aber man muss auch nicht vergessen, die Inflation ist sehr hoch. Das heißt, vielleicht manche könnten sich vielleicht ihren Sparplan, mussten sie ihn geringer machen. Und das könnte auf eine breite Masse zutreffen, dass sie eben andere Kosten haben.
Um zwei Dritte reduzieren.
Deswegen sage ich ja, die Zahl eingrenzen, also etwas relativieren. Mhm. Also sicherlich wird es noch ein paar geben, die sagen, oh nee, es läuft gerade überhaupt nicht oder Börse ist allgemein schlecht. Deswegen haben die das wieder eingestellt.
Ich finde, wir sehen es an den Abozahlen. Wir sehen es an den Hörerzahlen. Also empfehlt uns gerne weiter. Wir brauchen euch. Wir spüren die Inflation auch.
Ja, lass mich mal weiter ausführen.
Ja.
Und zwar, man hat natürlich auf der einen Seite dann das, klar, die sagen, ne, es ist jetzt alles billiger geworden, Börse läuft jetzt nicht, alles Mist.
Ja.
Die resignieren, die wollen sich damit nicht, ne, also die wollen diesen Leid nicht weiter Unterstützung bieten und dass man sagt, okay, jetzt beschäftige ich mich noch mehr damit und es tut noch mehr weh. Man wird wieder erinnert an die doch recht schlechten Erfahrungen des letzten halben Jahres. Ich sag mal, für jeden, der länger dabei ist, ist das sicherlich ein Tropfen auf dem heißen Stein oder auch mit einem Lächeln zu bekunden, aber natürlich für den Einzelnen, der frisch dabei ist, immer so eine Sache. Und andererseits haben manche natürlich auch, ich sag mal, einen Spar, das, was sie übrig haben am Ende des Monats, sind halt vielleicht 200 Euro und jetzt hast du aber durch höhere Spritkosten, durch höhere Gaskosten, also das kann einen echt Angst machen, wenn man überlegt, dass jetzt vielleicht der Gaspreis pro Monat mal 5 oder mal 4 oder mal 5 oder 6 steigt. Das ist ziemlich viel, das wird sehr viele sehr belasten. Dann bleibt vielleicht für den Sparplan gar nicht mehr so viel übrig. Das, glaube ich, wird hier einen großen Effekt mit haben auf diese Zahlen, weshalb eben viele ihre ETFs vielleicht auch deswegen abziehen, weil sie natürlich auch ihre Kriegskassen füllen wollen für wer weiß, was noch kommt. Es sind eben doch unsichere Zeiten und nicht nur Inflation, sondern eben auch, dass man vielleicht im Job oder so nicht weiß, weil auch wirtschaftlich natürlich hier eine Rolle spielt. Vor allen Dingen ja auch jetzt, wir werden sehen, was mit dem Gas passiert. Das wird sehr, 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 sehr
schwierig. Ich glaube nicht, dass Herr Putin
Ja, aber was das dann bedeutet, sollte sich jeder mal ausrechnen. Ich habe jetzt die Betriebskostenabrechnung bekommen für meine Mieter. Unangenehm,
hast
wenn man
schon
so sieht.
Und das, bekommen?
Ich habe es noch nicht hingeschickt, ich habe es erst erhalten.
Traust dich noch nicht.
Nee, muss ja erst bestätigt werden in der Versammlung. Aber wenn man das dann so weitergibt und dann jetzt das sieht.
Und dann wird es ja noch schlimmer, wenn du noch CO2 richtig, auch noch zahlen
naja,
musst.
Naja, ne? Wir haben ja jetzt die Zahlen des letzten Jahres und jetzt sind ja der Krieg dazu gekommen, vielleicht die komplette Gasstopp. Also man muss sich das vor Augen führen, was man wirklich dann bezahlt und das könnte dann schon echt immens werden, sollte man nicht unterschätzen. Mein Flop der Woche ist in dem Fall erstmal Illumina, selbst zumindest, weil sie schlechte Nachrichten verkündet.
Ich bin investiert,
na klar, aber es sind natürlich trotzdem schlechte Nachrichten. Sie verlieren ein EU-Kartellverfahren wegen der Crail-Übernahme. Und Crail ist ja ein Krebstestentwickler, also sprich, sie machen Tests und sehen, okay, dieser Krebs, um das Ganze zu lokalisieren und natürlich auch zu sagen, welcher Krebs es ist. 8 Milliarden Dollar hat diese Übernahme 2020 gekostet und eine Kartellprüfung ist natürlich legitim, auch in der EU und natürlich auch weltweit. Und die EU-Klage im September hat stattgefunden, weil Illumina die Übernahme von Crail vorzeitig abgeschlossen hatte. Also man hat Crail einfach einverleibt, ohne jetzt auf die EU zu warten, ob die überhaupt der Kartell Co. geben oder nicht. Das finde ich erstmal sehr mutig, finde ich auch spannend. Vielleicht ist jetzt die Frage, was die Alternative ist. Auf jeden Fall geht Illumina jetzt in Berufung, weil natürlich die EU hier Recht bekommen hat vor dem Gericht.
Nee, wirklich?
Naja, klar, die haben ja natürlich erstmal Recht, die dürfen das prüfen. Ne? Das ist ja eigentlich legitim. Illumina war halt ein bisschen arg schnell unterwegs. Und jetzt wird spannend, was das bedeutet. Entweder wird Illumina natürlich dann eine hohe Strafe zahlen, aber die wird vielleicht gar nicht so schlimm sein, wenn man überlegt, dass Crail natürlich rein langfristig einen riesen Wert hat.
Ja.
Keine Frage. Also da könnte man sagen, okay, ich mache das lieber, bevor es scheitert. Bezahlt dann aber die Strafe. Dafür habe ich Crail. Ja. Das wäre natürlich dann wieder klug und würde ich natürlich begrüßen als Aktionär. Andererseits kann es natürlich auch bedeuten, dass Crail vielleicht gar nicht mit Illumina zusammenkommen darf. Wenn das der Fall ist, wird das Ganze natürlich noch viel kosten. Bleibt abzuwarten, ist natürlich deswegen auch ein Flop. Ich bleibe trotzdem investiert. Ich finde das Unternehmen sehr, sehr überzeugend. Trotzdem noch natürlich auch mit all dem, was sie eben auch vorantreiben, auch ein wichtiges Thema in Sachen Gesundheitsförderung.
So, wie merkst du die Inflation eigentlich?
Ja, wir haben es ja an der Tankstelle gemerkt. Wir werden
Tankstelle,
Betriebskostenabrechnung, habe ich gerade schon angesprochen. Ist tatsächlich ein sehr heikles Thema, wird auch für viele sehr, sehr ernüchternd wirken. Und ich sag mal, viele, oder ich höre es jetzt auch tatsächlich beim Einkaufen. Also ich bin ja selber nicht einkaufen. Einkaufen gehört zu den Aktivitäten.
Hast du einen Einkaufroboter?
Ja, meine Frau, die das gerne macht. Kann ich ja auch nichts für.
Ein Glück hört sie unseren Podcast nicht.
Gott sei Dank. 9,1% ist die Inflation in den USA gestiegen, ging jetzt nochmal höher als erwartet. Die Märkte hatten ja zuvor so 8,7, 8,8 erwartet und wurde überrascht. Die Märkte aber sind nicht wie beim letzten Mal erstmal völlig eingestürzt, sondern ja, es ging kurz nach unten und danach aber im Laufe des Tages wieder stark nach oben, weil offensichtlich die Märkte hier den Höhepunkt einpreisen. Das heißt, der Höhepunkt der Inflation könnte eben jetzt gekommen sein, was im Prinzip meine Theorie, dass bis Mitte des Jahres die Inflation dann oder nach dem Mitte des Jahres in der zweiten Hälfte dann so langsam abflauen wird. Das scheint auch der Markt jetzt so zu sehen. Es geht also tendenziell an den Börsen nicht weiter runter, zumindest nicht in den USA jetzt, was die US-Börsen waren. Man sieht es zumindest an den Charts, dass auch viele wieder einen Boden bestätigt haben, dass er positiv ist. Das können wir uns auch dann im Chartcheck am Montag mal anschauen.
Machst du
das? Ja, ich werde mal wieder einbringen. Der Druck der Community ist zu groß, ich kann nicht widerstehen.
Na dann, also wie gesagt, Link zu unserem YouTube-Kanal gibt's in den Shownotes. Abonniert uns und aktiviert die Glocke.
Genau, du hast uns ein paar historische Entwicklungen zur Inflation rausgebracht.
Die Frage ist ja, gibt es überhaupt einen Zusammenhang? Und man muss tatsächlich sagen, wenn man, also die Auswertung hat Elbridge and Sy gemacht und sie haben Daten von Yahoo Finance sich mal angeschaut und sie haben einfach mal geguckt, was waren die Jahre mit der höchsten Inflation und wie hat sich der S&P 500 eigentlich dazu entwickelt. Und die stärksten Inflationsphasen waren seit dem Zweiten Weltkrieg, war in den 70er Jahren und man muss leider sagen, oder was heißt leider, es zeigt sich kein wirklicher Zusammenhang zwischen Inflation und dem Aktienmarkt. Wer sich den Chart des S&P 500 zwischen 1973 und 1980 anschaut, der erkennt, unterm Strich kam der Index, der keine Dividenden enthält, kaum von der Stelle. Buy-and-Hold-Anleger verloren wegen der Kursentwicklung und der Inflation real Geld, strichen aber trotzdem Dividenden ein. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Und es müssen also andere Gründe gewesen sein, tatsächlich, warum der Aktienmarkt, weil er ging ja erst ziemlich runter und später dann aber wieder hoch. Und es zeigt sich klar, wenn wir Kursgewinne und Kursverluste mit den Inflationsraten dieser Zeit abgleichen, dass es keine Korrelation zwischen der Geldentwertung und den Kursgewinnen langfristig gibt. Wenn man sich das anschaut, die Inflation zwischen 1937 und 1974 lag einmal bei 6,2 und dann bei 11,1%, also das Inflationsmittel war bei 8,15%. Was denkst du, was hat der S&P 500 gemacht?
Ja.
Also erstmal ging es runter im Schnitt 19,5%. Ja, also er hat in der Zeit minus 43% hingelegt. Das muss man natürlich aushalten, das tut weh.
Ja, kennen viele jetzt schon aus dem
Depot. Zwei Jahre später hat er aber, die Inflation ging runter von 8,15 im Schnitt auf 7,4%, also immer noch hoch. 7% wissen wir, heißt eine Verdopplung alle 10 Jahre. Was denkst du, hat der S&P 500 in den 2 Jahren
hingelegt? Einiges wieder aufgeholt haben.
Genau, 26% im Schnitt, also plus 58%. 1977, die Inflation ging runter auf 6,5%. Die annualisierte Rendite am S&P 500, minus 17% in dem Jahr. 1978 bis 1980 lag die Inflation, das Mittel, bei 10,7%, Höchststand. Ja? Und was hat der S&P 500 gemacht? 10,9% im Schnitt pro Jahr. Und das zeigt, es lohnt sich immer, einen Teil seines Geldes in Aktien zu investieren. Ja?
Genau.
Und ich plädiere für jeden, der aktuell noch Geld übrig hat, erhöht eure Sparraten auch
in die Breite. Das
auch in die Breite.
Ja.
Ist natürlich ganz interessant, dass es hier tatsächlich nicht so einen wirklichen Zusammenhang gibt. Und deswegen würde ich sagen, ich gehe mit dieser Annahme auch mit, dass langfristig wird sich Qualität durchsetzen. Oder? Gehst du da auch mit?
Das schon. Natürlich muss man hier einiges mit beachten, dass es natürlich auch noch andere Themen gibt, außer Inflation, die die Märkte bewegt haben, auch in den 70ern. Das ist klar. Und wir sehen auch jetzt natürlich, die Korrelation ist ja nicht direkt zusammenhängt, dass man sagt, okay, die hohe Inflation ist ausschlaggebend für die sinkenden Märkte, sondern eher die Folge davon, weil natürlich die hohe Inflation dazu führt, dass die Zinsen erhoben werden müssen, weil eben auch hier der Inflation gegengesteuert werden soll. Wenn das stattfindet, ist natürlich eine Bremse für den Markt, weshalb der Markt das wiederum einbremst. Das ist oder einpreist. Das sind natürlich dann hier die Folgeerscheinungen von einer zu hohen Inflation, die vor allen Dingen auch hausgemacht ist, weil man ja durch die Corona-Jahre auch sehr viel billiges Geld reingelegt hat, natürlich auch vor Corona schon deutlich stark, ich sag mal, den Markt geflutet hat mit Geld. Diese Einmaleffekte werden natürlich jetzt auch hier ein bisschen mit abgebaut und das kann auch noch ein Stück weit dauern und auch mal durchaus eine Seitwärtsphase von sich ziehen, die auch länger dauert als mal 1, 2, 3 Jahre.
Wie gehst du denn jetzt eigentlich aktuell vor?
Ich beobachte nach wie vor noch, schaue weiterhin, ob die...
Du hast noch gar nichts gekauft.
Ich habe noch nicht wirklich gekauft, nein, also mal abgesehen jetzt von Starbucks zuletzt, ne, was im Prinzip, da, ich sag mal, eher so ein langfristiges Investment ist, wo ich sage, okay, das ist auf dem Niveau durchaus denkbar. Aber so nach und nach schaue ich mir an, werden die Boden auch weiter konstant halten? Und das hat sich jetzt wiederum angeboten bei einigen. Auch Qualcomm hat mir letzte Woche angesprochen im Aktiencheck, ist da ein Beispiel, hat sich sehr gut stabilisiert. Das kann also so weitergehen. Und dann warte ich natürlich bis, ich sag mal, die Seitwärtsphase, wenn die sich bestätigt, auch vielleicht mal die ersten Tendenzen nach oben kommen. Meine Investmentidee heute zum Beispiel könnte damit spielen, kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja.
Und dann kann man durchaus mal überlegen, hier einzusteigen, beziehungsweise für alle ETF-Sparer natürlich, wie schon immer gesagt, direkt schon Sparrate erhöhen, wenn möglich, wenn das die Inflation, wenn das die sonstigen Kosten zulassen. Vielleicht auch irgendwo anders mal sparen. Also ich habe jetzt mit meiner Frau auch drüber gesprochen, mal zu sagen, okay, wo können wir denn noch energietechnisch sparen? Es ist ja wichtig, dass wir da alle mitmachen, dass man im Prinzip auf den eigenen Geldbeutel achten.
Duschen soll ja ein riesen Kostenbringer sein.
Genau, richtig. Ich dusche sehr gerne und auch durchaus mal ein bisschen länger.
Ehrlich?
Aber ja, tatsächlich, ich liebe Duschen. Ne? Eigentlich so ein Erholungs- und Wellness-Tag.
Hast du so einen Duschkopf, der spart?
Ja, ich werde auf jeden Fall selber sehr sparen, nämlich einfach weniger. Aber egal, das muss jeder für sich selber ausmachen, soll auch kein Appell für jeden sein, muss jeder selbst entscheiden.
Und du riechst auch gut.
Ja, danke. Habe ich ja Glück gehabt. Gut, dass es nur ein Podcast ist.
Wenn nicht, kehre ich dich hier ab, ja.
Genau.
Ich habe einen Spartipp. Tatsächlich für alle Gärtnerinnen und Gärtner. Ein Außenwasserhahn, wenn man den hat, der läuft ja auch übers Hauswasser und du zahlst ja Frischwasser und das richtig teure ist ja auch dieses Abwasser. Man kann sich einen Außenwasserhahn holen, also so einen Zähler. Kostet 30, 40 Euro im Baumarkt. und hat dann tatsächlich den Vorteil, da musst du bei deinen Stadtwerken anrufen, gibst die Zählernummer ein und dann kriegst du jedes Jahr dann die Differenz, gibst du dann an bei der Abrechnung. Und das lohnt sich richtig, weil so ein Brunnenbohren ist teuer, kriegst du meistens gar nicht mehr genehmigt. Und es dauert bis zu 10 Jahre, bis du überhaupt die Kosten vom Brunnen wieder drin hast. Und da ist so eine Außenwasseruhr.
Ja, Praxistipp hier mit von Philipp. Mit Philipp, genau. Aus der Praxisecke.
Und kaufen zum Prime Day.
Und kaufen zum Prime Day. Was, wie gehst du jetzt weiter um? Also du hast ja bisher jemand, der da relativ blind, stumpf einfach weiterkauft.
Ja, also ich habe gekauft letzte Woche Vici Properties. Ist auch nächste Woche bei uns im Aktiencheck. Also ich bin in den Immobiliensektor rein. Wer es Blackstone kann, kann ich schon lange. Tatsächlich versuche ich mein Depot ein bisschen breiter aufzustellen. Habe mich hier sehr von diesem ganzen Thematik Modern Value Investing viel anstecken lassen, in diesen ganzen Tech-Bereich zu investieren.
Okay, glaubst du, Tech ist tot?
Nee, das nicht.
Tech wird
aber ich glaube, ich habe eine Übergewichtung tatsächlich im Depot. Die werde ich jetzt nach und nach durch Diversifizierung abbauen.
Aber wolltest du das Depot nicht kleiner machen?
Ja, auch. Ich muss mir mal Gedanken machen. Ich bin im Moment so viel am Arbeiten. Tatsächlich, ich kaufe einfach nach im Moment. Aber ich habe auch nicht die Not, weil ich auch das, was wir hier immer machen, ne? Also ich habe auf dem Tagesgeldkonto Monatsgehälter liegen, die einfach wirklich sind zur Risikoabsicherung. Es ist tatsächlich so, ich finde, man merkt die Inflation auch stark beim Einkaufen. Ich versuche auch irgendwo alles so ein bisschen runterzufahren auf meinen Konsum hier. Die Klamotten, wenn sie 3 Löcher haben, werden weitergetragen.
Sagt ja einiges.
Ja, duschen tue ich schon gar nicht mehr.
Nee, nein. Hast ja einen Gartensprenger.
Ja, aber
ist dann auch nicht am Fluss.
Haare schneiden wird dann auch der Roboter machen. Nein, also es ist schon, ich finde auch beim Friseur merkt man es tatsächlich, die Inflation. Das ist, ich habe früher für einen Haarschnitt bezahlt, ich glaube 13 Euro, jetzt bin ich bei fast 20.
Oh, da bist du ja noch günstig dran.
Ja?
Ich zahle mehr, ja.
Ja, so sieht es auch aus.
Eben, Premium-Schnitt.
Ja. Nee, also ich denke, man sollte auch viel überlegen, welche Unternehmen haben Preissetzungsmächte, wo ist aber auch wenig Regulatorik. Also jetzt zum Beispiel alles auf Energieversorger zu setzen, zum Beispiel in Europa, schwierig.
Beispiel Uniper.
Uniper würde ich vielleicht, hatte ich aber auch mal als Investmentidee, finde ich eigentlich tolles Unternehmen, auch mit der Hydro etc. pp. Energieversorger aus den USA, ich habe die Woche ein gutes Interview gehört, Duke Energy aus den USA, sind einer der größten Energieversorger dort, diversifizieren jetzt auch, wollen auch 5-7% wachsen in den nächsten Jahren. Als großer Energieversorger ist das natürlich eine wirkliche Hausnummer. Wollen auch mehr in dieses Nuklear-Thema gehen. Accelerated Energy sind wir beide investiert. Also ich würde auch trotzdem versuchen, wie ist dieser Mehrwert für die Entwicklung der Nachhaltigkeit? Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Das wird auch immer wichtiger, weil wir werden auch irgendwann dieses Thema Ukraine, das wird überwunden werden. Und da muss man tatsächlich sagen, dass dann wird auch das Thema ganz, ganz wichtig. Für alle, die es jetzt hören, die Nachbarn schneiden gerade die Platten. Ich mache jetzt mal, man wird uns jetzt wahrscheinlich auf YouTube nicht mehr so gut sehen, aber ich mache mal hier runter. Dann ist es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen leiser. Wir bitten es zu entschuldigen. Ja, weiter einfach. Wie geht's weiter? In den ETF weiter investieren. Sich fragen, fühle ich mich wohl mit den Aktien? Vielleicht auch wieder ein bisschen mehr mit Aktien im Alltag anfangen. Also was finde ich eigentlich, was hier richtig Spaß macht, was mir auch gefällt, wo ich das Geschäftsmodell verstehe, wo ich hinten dran bin, oder?
Ja, wovor ich aber warnen würde, ist, alles in Frage zu stellen.
Ja,
also selbst die Investments, die man vor einem Jahr getroffen hat und die jetzt vielleicht wieder ein bisschen im Minus stehen oder so, da würde ich jetzt nicht unbedingt dran rumfalten, wenn ich immer noch überzeugt bin, dass das Geschäftsmodell ein Zukunftsmodell ist. Ja, also wo ich sag mal, technisch hier klar ist, vielleicht ein Tech-Unternehmen, was stark unter die Räder gekommen ist, aber langfristig ja trotzdem Bestand hat, weil nach wie vor der Bedarf natürlich danach sehr hoch sein wird. Und das würde ich nicht in Frage stellen. Trotzdem die Sparpläne, wer kann, erhöhen und gegebenenfalls hier und da auch mal einzeln zuzukaufen. Deine Investmentidee haben wir jetzt also schon rausgehört mit Duke Energy, richtig?
Genau.
Genau, macht total Sinn. Gerade der Energiesektor ist natürlich immer gefragt. Ich habe InMode mitgebracht und InMode ist ja auch so ein bisschen Community-Liebling. Chirurgische Anwendungen, ästhetische Eingriffe, all das ist ja auch, ich sag mal, etwas, was ein bisschen, naja, ich sag mal, wenig zyklisch ist, weil natürlich die Nachfrage tendenziell nach solchen Eingriffen doch immer recht hoch ist. Und hier muss man sagen, gibt es eine Pressemitteilung von InMode und zwar, dass sie den Gewinn, also die Quartalszahl natürlich auch, Gewinn um 2 Cent je Aktie geschlagen und der Umsatz weiter mit 31% Wachstum im Vergleich zum vorangegangenen Jahr deutlich die Ziele auch übertroffen. Sehr, sehr stark. Hier ging die Aktie auch sehr, sehr hoch, weil das Management den Ausblick für das Gesamtjahr 2022 deutlich angehoben hat und die basierenden Schätzungen sind also hier nochmal deutlich hochgegangen. Von 415 bis 425 Millionen US-Dollar erwartet man. Man hat vorher 421 erwartet. Insofern ging es jetzt hier nach oben. Die Bruttomarge ist zwischen 84% und 86% immer noch sehr, sehr hoch. Und man erkennt natürlich hier weiterhin sehr hohe Nachfragen für die Gerätschaften von InMode. Insofern gab es ja eine Gap. Und zwar ist man hier nach oben durchgestartet. Es gab 18% Kursgewinn an dem Tag. Danach, also auch wenn da ein bisschen runterkam, wurde am nächsten Tag gleich wieder zugekauft. Und hier scheint es eine Art Pivotal News Point zu geben, dass hier auch die Aktie vielleicht wieder neu bewertet wird.
Kommen wir auch nochmal jetzt zu den Aussichten. Nächste Woche Quartalzahlen, schlaflose Nächte. Für dich wichtig ist, du alter Sack, so darf ich das sagen, hast bitte ja Karten fürs Tomorrowland ergattert.
Genau. Ich bin ab Donnerstag erstmal in Partystimmung.
Nächste Woche ein Community Depot. Und ich würde auch tatsächlich vorschlagen, am Mittwoch kommt ja der Aktiencheck, wenn hier der Nachbar jetzt weiter schneidet, dass wir nächste Woche Dienstag ganz frisch den Aktiencheck aufnehmen.
Das können wir dann definitiv hier ganz frisch machen. Das stimmt.
Also, es gibt dann nicht Großthemen der Woche, keine auch Tops und Flops, naja, sondern
so ein bisschen werden wir schon
ein bisschen finden, auch Quartalzahlen, aber es wird, wir werden ein richtig, richtig tolles Community-Depot vorstellen.
Ja, was gibt's genau an? Nächste Woche gibt es Zahlen.
Quartalszahlen.
Bank of America wird beginnen am Montag vor Handelsstart. Auch Goldman Sachs wird natürlich noch die Zahlen mit reinwerfen von den Banken. Prologis ist mit dabei. Oh yes. Auch immer ein spannendes Investment eigentlich am Abend. Erste Tech, IBM, zumindest Old Tech, wenn ich es so nennen darf. Dienstag, Johnson & Johnson wird berichten. Novartis, Lockheed Martin. Dann Hasbro ist mit dabei. Auch mal ganz spannend, was so die, ja, die ganzen Spielzeuge so machen. Netflix wird am Abend berichten. Hier bin ich sehr gespannt auf die Abonnentenzahlen und wie das beim Markt ankommt. Dann gibt es Zahlen am Mittwoch von Abbott, von ASML, hatten wir letztes Mal im Aktiencheck, gerne nochmal reinhören und reinschauen. Biogen wird berichten und auch die Nasdaq selbst. Dann gibt es am Abend noch Zahlen von Tesla. Dürfen alle gespannt sein, wie das vergangene Quartal gelaufen ist.
Wir haben ja nochmal aufgestockt. Wir haben ja sogar noch eine Aktie für die Holding gekauft. Wir müssen jetzt langsam mal wieder ein Holding-Update bringen.
Ja, ja, das stimmt. Richtig, da haben wir jetzt jeder eine Aktie, Philipp.
Oh, und bald sogar noch mehr.
Ja, wegen des Aktiensplits. Dann am Donnerstag geht's weiter mit Roche, Danaher, AT&T werden berichten, Philip Morris, Union Pacific, SAP und auch Blackstone, die heute schon Thema des Podcasts waren. IQVIA, ich bin investiert, auch da gibt es Zahlen. Am Abend dann Intuitive Surgical, Snap wird berichten, Seagate und am Freitag dann Verizon, NextEra Energy, American Express und noch ein paar weitere aus der zweiten Reihe unter anderem. Finde ich spannend, wird natürlich eine sehr große Zahlenflut sein. Ich versuche so viel wie möglich natürlich trotzdem in die Storys, auch wenn ich auf dem Tomorrowland bin, werde ich danach, wenn ich wieder heimgekommen bin und dann erstmal im Hotel kurz mir die Ergebnisse anschaue.
Ja, genau. Vielleicht kriegen wir dadurch mehr Abonnenten.
Keiner versteht mich, aber die Zahlen waren alle ganz toll.
Timmy Trumpet, würde ich investieren. So, genau. Dividendenzahlungen. Montag, Canadian Pacific, McCormick, General Electric. Dienstag, Oracle, Micron, Live Storage. Mittwoch, Cisco, Comcast, Align Technologies. Donnerstag haben wir Sean, HP Fuller, AT&S, Johnson, Outdoors, Simpsons, dann die Manufacturing Company. Freitag, Danaher, Stryker, Humana, Morningstar ist eigentlich auch ein cooles Unternehmen. Transatlanta, Footlocker wird noch bezahlen. WD40, ich bin ja ein riesen WD40-Fan. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wir wünschen euch ein tolles Restwochenende, einen guten Start in diese nächste Woche. Montag gibt es mal wieder einen Chartcheck. Marcel ist zusammengebrochen unter dem Druck der Öffentlichkeit. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt. Es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleibt dabei und haltet die Inflation durch und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Jetzt finde ich den Schluss hier nicht mehr wirklich. Also, bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.